Forensic Investigations, der Podcast. Herzlich willkommen zu Forensic Investigations, der Podcast. Hier erhaltet ihr regelmäßig neue Episoden zu Themen rund um forensische Sonderuntersuchungen, Wirtschaftskriminalität und Compliance. Mein Name ist Patrick Schneider. Ich bin Certified Fraud Examiner und unterstütze Unternehmen bei der Durchführung von internen Sonderuntersuchungen sowie der Verbesserung ihrer internen Kontrollsysteme und der Compliance-Kultur. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Forensic Investigations. Heute geht es um ein Thema, das ich in Post-M&A-Investigations immer wieder sehe, und zwar erschreckend regelmäßig. Das Szenario ist oft dasselbe, ein Deal wird geschlossen und die Integration läuft an, aber einige Monate später passiert plötzlich etwas, womit keiner gerechnet hat, nämlich die Produktpipeline fällt in sich zusammen. Projekte, die im Modell noch als hochwahrscheinlich galten, verschwinden plötzlich und kommen dann doch nicht zustande. Umsätze werden verschoben, die Projektstarts werden nach hinten verlegt und die Forecasts müssen alle neu gerechnet werden. Und das Management sagt sich dann, das hat so aber niemand gesagt, das wird uns anders verkauft. Und heute geht es genau darum, nämlich wie Projektpipelines vor M&A-Deals aufgeblasen werden, warum das funktioniert und was auffällige Signale oder Red Flags sind, die darauf hindeuten, dass eine Projekt- oder Deal-Pipeline vielleicht aufgeblasen ist. Fangen wir von vorne an. Was meinen wir eigentlich mit Projektpipeline? In vielen Unternehmen, insbesondere wenn es da Projektgeschäft gibt, zum Beispiel Software, Engineering, Bau oder Beratung, dann besteht ein erheblicher Teil des Unternehmenswerts nicht aus den bereits realisierten Umsätzen. Das heißt, diese Projektpipeline, die ist im Kern eine Liste potenzieller oder laufender Projekte, die eben noch nicht abgeschlossen sind oder noch nicht mal gestartet sind. Diese Projektpipelines werden ganz häufig auch in Excel geführt und enthalten dann typischerweise den Projektnamen, den Kunden, einen erwarteten Vertragswert oder einen Gesamtumsatz, den man erwartet für das Projekt, ein geplantes Start- und Enddatum, so über den Daumen gepeilt, den aktuellen Status, also was ist das jetzt, bin ich im Lead, ist das eine Opportunity, bin ich schon in Verhandlungen oder fehlt jetzt eigentlich nur noch die Unterschrift und dann dementsprechend den Fortschrittsgrad oder die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Deal zustande kommt. Und für M&A-Deals ist das hochrelevant, denn in vielen Deals wird nicht nur das Ist verkauft, also das, was wir an Umsatz bereits haben, sondern vor allen Dingen die Zukunftsprognose, also das, was wird. Und in die Pipeline-Umsätze, die fließen ein in Businesspläne, in DCF-Modelle, in Earnout-Strukturen, in die Kaufpreisargumentation, also mit anderen Worten, eine starke Pipeline rechtfertigt durchaus einen höheren Kaufpreis. Und hier beginnt dann auch ein bisschen das Problem. Denn wie ich gerade angedeutet habe, ist vieles in dieser Pipeline von Schätzwerten abhängig. Und da stellt sich logischerweise die Frage, wie kann ich eigentlich den Wert eines noch nicht umgesetzten Projekts oder eines noch nicht umgesetzten Deals schätzen? Und jetzt wird es ganz spannend. Denn natürlich ist die Projektpipeline kein objektiver Wert, sondern ein Modell aus Annahmen. Im besten Fall ist dieses Modell bereits etabliert innerhalb des Unternehmens und wird nicht häufig geändert. Und da kommen wir gleich noch zu, was denn so eine Änderung möglicherweise bedeuten kann. Für eine typische Bewertung eines Projekts brauche ich erstmal einen ungefähren Wert, von dem ich sage, okay, ich glaube, dass mit diesem Projekt theoretisch 5 Millionen Euro umzusetzen sind. Jetzt muss ich noch sagen, innerhalb welchen Zeitraums ich das denn eigentlich erwarte. Also es macht natürlich einen Unterschied, wenn ich sage, das ist ein Langläufer, der 4 Jahre geht und ich schreibe als Gesamtprojektvolumen 4 Millionen rein, dann heißt das, jedes Jahr ist etwa 1 Million zu erwarten. Natürlich kann man sagen, es gibt eine Ramp-up-Phase, eine Auslaufphase, eventuell ist in den Jahren 2 und 4 mehr zu erwarten, aber das ist so eben etwas, was ich auch mit abschätzen muss. Dann gibt es noch bestimmte Projektmeilensteine und die sind innerhalb der Bewertungslogik des Unternehmens im besten Fall klar definiert. Und zwar sagt man jetzt, ich habe vielleicht 5 Phasen. Ich habe eine Lead-Phase und dann gibt es die Phase, wo ich ein Angebot abgegeben habe. Dann vielleicht die, wo man sagt, okay, jetzt sind wir schon in der Shortlist, also in den letzten 3 Bewerbern für ein Projekt. Möglicherweise gibt es dann noch einen Meilenstein, der besagt, wir haben gewonnen, es gibt eine mündliche Zusage. Und der nächste Meilenstein wäre dann, okay, wir haben die Verträge aufgesetzt und verhandelt. Und der nächste Meilenstein ist dann halt die Beauftragung und es ist eine Unterschrift gesetzt. So, und da wir jetzt natürlich in die Zukunft versuchen, den Wert eines Projekts, das noch nicht gewonnen ist, zu prognostizieren oder einzuschätzen, muss man mit Gewichtungen arbeiten und diese basieren auf diesem Projektmeilenstein. Logischerweise würde man das von unten aus denken und sagen, wenn die Unterschrift gesetzt ist und wir haben uns mit dem Mandanten geeinigt, kann ich davon ausgehen, dass das Projektvolumen, wenn jetzt nicht noch irgendwas komplett schief geht, zu 100% eben in meinen Umsatz läuft. Das ist also der letzte Meilenstein und da kann ich sagen, die Gewichtung dieses Umsatzes ist 1,0 oder 100%. Gehen wir jetzt weiter nach oben in die eher unsichereren Phasen oder Projektmeilensteine, muss logischerweise die Wahrscheinlichkeit oder die Gewichtung, dass das Projekt umgesetzt wird, auch abnehmen. Das heißt also, wenn ich noch in der Shortlist bin und noch 2 andere potenzielle Mitbewerber dieses Projekt gewinnen können, muss ich mir eben überlegen, wie viel möchte ich jetzt eigentlich diese 10 Millionen Projektvolumen, die potenziell ins Haus stehen, gewichten. Wenn ich jetzt nur den Telefonhörer einmal abgenommen habe und gesagt habe, hey, gibt's was Neues? Und der andere sagt, ja, da kommt jetzt was, das ist ein großes Ding, könnte ein Angebot abgeben. So, dann ist die Frage, wie bewerte ich das? Glaube ich denn, dass ich zu 10% Wahrscheinlichkeit das Ding gewinne oder zu 20%? Die Frage stellt sich jetzt, wie kann ein Unternehmen eigentlich die Gewichtung für verschiedene Meilensteine festlegen? Um das zu tun, können sich Unternehmen auf ihre historischen Erfahrungswerte beziehen und sagen, gut, wir wissen, dass wenn wir erstmal ein Angebot abgegeben haben, dass wir jedes 4. Angebot gewinnen. Und dass wir jedes 4. Projekt dann gewinnen. Das bedeutet, ein Projekt, bei dem man einen Gesamtumsatz von 1 Million Euro erwartet, würde dann mit 25% gewichtet, also 250.000 Euro Umsatz. Im Idealfall werden diese Werte eben nicht geändert, sondern die sind gleichbleibend. Und auch die Stages oder die Projektmeilensteine sind weitestgehend feststehend. Und hier ist auch schon die erste Red Flag, auf die man achten kann, wenn man eben einen potenziellen Fall von Pipeline Inflation sich anguckt. Und zwar sollte man sich die Version der Projektpipeline der letzten, sagen wir mal, 2 Jahre um einen M&A-Deal angucken und mal darauf achten, ob die Meilensteine angepasst wurden. Das heißt, hat man am Anfang vielleicht noch 5 Meilensteine gehabt und dann sind es plötzlich 9 geworden. Oder wurden die Meilensteine, vor allen Dingen die ersten paar, also diese, wo es noch um Akquisition geht und möglicherweise Angebotsabgabe, wurden die neu gewichtet, systematisch? Also, dass man dann plötzlich nicht mehr sagt, wir glauben, dass wir jeden 4. Auftrag holen, für den wir ein Angebot abgegeben haben, sondern wir glauben, dass wir die Hälfte aller Aufträge holen, für die wir ein Angebot abgegeben haben. Und dann ist es schon interessant zu sehen, ab welchem Punkt eigentlich diese Gewichtung geändert wurde und aus welchem Grund. Weiterhin interessant ist natürlich, ob Meilensteine oder Gewichtungen hinzugefügt wurden. Das heißt also, wenn ich innerhalb von einer Pipeline sage, es gibt den allerersten Kundenkontakt, den, sagen wir mal, Cold Call oder ein Lead Call, und wenn ich jetzt sehe, dass dafür plötzlich eine Gewichtung vorliegt und seien es nur 5%, dann kann das unglaublich viel am Ende ausmachen. Denn die Menschen, die eben diese Akquisition machen oder die Projekte eben heranholen sollen, die telefonieren viel und die haben viele potenzielle Leads, die sie vielleicht auch alle fleißig in die Pipeline oder in das Tool eintragen. Und da kommt dann einiges zusammen, auch wenn es nur immer mit 5% gewichtet wird. Daher ist es schon wichtig, dass man sich anguckt, was ist denn jetzt eigentlich dazugekommen an Stages und an Gewichtungen und was hat sich nicht verändert oder was hat sich verändert. Natürlich ist das nicht die einzige Red Flag, das ist eher so das Systematische, was man sich anschauen kann. Also wurde vielleicht systematisch was an der Bewertungslogik der Pipeline geändert. Weitere Möglichkeiten, wie natürlich Einträge in diese Pipeline manipuliert werden können, um am Ende gesammelt einen höheren Wert der Pipeline herauszubekommen, sind unter anderem, dass die Annahmen über die Projektlaufzeit geändert werden. Das heißt zum Beispiel, es gibt ein Lead für ein Projekt und das soll über 3 Jahre dauern und 15 Millionen möglicherweise einbringen. Das würde bedeuten, dass ich für jedes Jahr, in dem das Projekt läuft, 5 Millionen Umsatz annehmen darf. Nehmen wir es mal an, dass es da kein Ramp-up und Ausphasen gibt und so weiter. Das bedeutet dann aber auch, dass das nur gilt innerhalb der Projektpipeline, wenn ich am allerersten Tag des Fiskaljahres dieses Projekt akquiriere. Denn ich muss ja davon ausgehen, dass ich innerhalb dieses Jahres dann 5 Millionen Euro Umsatz mache. Wenn ich aber erst Mitte oder Ende des Jahres diesen Deal in die Pipeline eintrage und er auch dann erst irgendwann starten würde, kann ich logischerweise nicht für dieses Jahr schon 5 Millionen Euro annehmen. Und das ist aber auch so ein Punkt, das sehe ich auch, dass in Projektpipelines das einfach getan wird. Ja, oder dass der gesamte Betrag, der eigentlich über die Gesamtlaufzeit angenommen wird als Projektwert, in das erste Jahr mit rein bewertet wird. Ja, was auch möglich ist, dass zum Beispiel innerhalb der Projektpipeline eben ein Projekt sehr früh eingetragen wird mit dem Start. So früh, dass es eigentlich gar nicht sein kann. Das heißt, ich weiß, es gibt jetzt ein RFP, also ein Request for Proposals, mit dem ich mich dann erst bewerben kann für das Projekt. Und dieser ganze Prozess dauert erfahrungsgemäß dann eben einige Monate. Und theoretisch würde ich jetzt aber in der Projektpipeline bereits mit dem Datum des RFP eintragen, dass der Projektstart noch dieses Jahr erfolgt, obwohl es bereits November ist. Dass das unrealistisch ist, ist klar. Allerdings ist das schwer herauszulesen und auch schwer zu beurteilen. Vor allen Dingen, wenn man eine Bewertung oder eben eine Investigation von außen eben durchführt und man nicht genau weiß, was ist jetzt hier eigentlich eine realistische Annahme hinsichtlich der Start- und Endzeiten von so Projekten. Neben diesen systematischen Änderungen von Gewichtung innerhalb der einzelnen Projektmeilensteine und der von mir eben genannten zeitlichen Möglichkeiten der Manipulation gibt es auch natürlich den Klassiker, dass das potenzielle Projektvolumen einfach viel zu hoch eingeschätzt wird. Das ist vor allen Dingen sehr schwer herauszubekommen, ob es sich jetzt da um eine realistische Annahme handelt, wenn das Projekt noch ganz am Anfang steht. Das heißt also, nehmen wir mal an, es wird ein erster Lead irgendwie generiert und derjenige, der diesen Lead erzeugt hat, trägt jetzt in die Projektpipeline ein Projektvolumen ein, obwohl er noch gar keine Information darüber hat, wie viel eigentlich da um die Ecke kommen könnte an Umsatz. Und das ist jetzt wirklich nur ein absoluter Daumenwert, den derjenige dort einträgt. Das kann jetzt 500.000 sein oder 3 Millionen. Das macht unter Umständen einen ganz schönen Unterschied, vor allen Dingen, wenn es sich läppert und das bei vielen dieser Lead-Einträge so der Fall ist. Und an der Stelle ist es dann eben wichtig, dass man auch darauf achtet, wie gut eigentlich diese Pipeline gepflegt wurde. Das heißt, wurde eigentlich dann irgendwann im Laufe der Meilensteine, je weiter das Projekt eben in seiner Wahrscheinlichkeit voranschreitet, auch mal angepasst. Denn ab irgendeinem Punkt gibt es ja dann auch mal konkretere Informationen darüber, wie viel eigentlich dabei rumkommen kann und wie viel Arbeit anfällt. Ähnlich ist es auch, wenn die Phase oder der Meilenstein, in dem sich das Projekt jetzt gerade befindet, wenn der einfach geändert wird oder eingeschätzt wird von demjenigen, der es einträgt, ohne dass dem eine gute Dokumentation zugrunde liegt. Das heißt, wie kann ich eigentlich anhand der Projektpipeline, dieser Excel-Tabelle möglicherweise als Bewerter beurteilen, ob sich dieses Projekt X jetzt tatsächlich bereits in der Angebotsphase befindet oder ob das jetzt schon bereitsteht und alles ausverhandelt ist. Das ist unter Umständen schwierig zu beurteilen und da gibt es auch vor allen Dingen wieder in den ersten Phasen jede Menge Möglichkeit, da ein bisschen zu verschieben und das kann schon einiges ausmachen. Also der Unterschied, ob ich ein 1-Millionen-Euro-Projekt noch als Lead mit ungefähr 5% Wahrscheinlichkeit einschätze oder sage, naja, das ist ein RFP, das heißt, wir wurden angefragt und sage, na, das sind dann 10% Wahrscheinlichkeit, das ist ein riesiger Unterschied. Und da kommt man dann auch schon zu einem Punkt, der auch wichtig ist, nämlich wie lange verbleiben eigentlich solche potenziellen Leads, diese ganzen vielen kleinen Möglichkeiten, die in so einer Projektpipeline eben Einzug gefunden haben, wie lange verbleiben die eigentlich in der Pipeline, ohne dass sie weiter fortgeführt werden? Theoretisch müsste man ja denken, gut, so ein 1-Million-Euro-Lead-Projekt, da werde ich ja dann innerhalb der nächsten Woche mal drüber wissen, ob es denen eben weitergeht und ob ich da jetzt ein Angebot abgeben kann oder nicht. Und wenn das dann nach ein paar Monaten immer noch in der Pipeline ist, muss man vielleicht sich die Frage stellen, ob dieses Projekt nicht schon eigentlich als verloren eingetragen werden müsste, also mit 0% Gewichtung in dieser Pipeline bestehen bleibt oder eben dann irgendwann rausgelöscht wird. Das ist eben ein ganz, ganz beliebtes Mittel, um so eine Pipeline aufzublähen, indem man einfach die Altprojekte und die ganzen alten Dinger, die man da reingepackt hat, nicht richtig rausschmeißt und nicht richtig pflegt. Und die stehen da eben seit Jahren in der Pipeline und werden immer weiter verschoben und aber nie realisiert. Das heißt also, das sind so Altlasten, die die Pipeline aufblähen, aber nicht wirklich realistisch sind, dass sie irgendwann mal kommen. Möglicherweise wurden diese Projekte schon bereits umgesetzt oder sind von anderen schon in Umsetzung begriffen. Jetzt nehmen wir mal den Fall an, dass man bei einer Post-M&A-Investigation Hinweise darauf sieht, dass die Projektpipeline maßgeblich dazu beigetragen hat, dass der Unternehmenswert zu hoch eingeschätzt wurde beim Kauf. Da wäre zum Beispiel, dass man sich die Gewichtung der einzelnen Meilensteine anguckt und sagt, die kommt mir sehr, sehr optimistisch vor, diese Schätzung. Wie begründet ihr eigentlich, dass ihr, nachdem ihr ein Angebot abgegeben habt, zu 80% dieses Projekt auch realisiert? Und wenn dann nicht eine vernünftige und sehr, sehr überzeugende Begründung kommt, die möglichst aus Benchmarking und historischen Daten eben sich zusammensetzt, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass hier eine Manipulation vorliegt, beziehungsweise dass dort jemand sich sehr, sehr optimistisch gezeigt hat. Und dann ist das eben eine Frage, wie man das korrigieren kann. Auffällig ist vor allen Dingen, ob diese Gewichtung vor dem Verkauf gerade geändert wurde. Generell ist die fehlende Dokumentation immer ein schlechtes Zeichen in solchen Projektpipelines, denn ich muss ja irgendwie bei diesen ganzen Schätzwerten zumindest dokumentieren, warum ich eigentlich annehme, dass da eine 1-Million-Euro-Projektvolumen möglicherweise ins Haus steht. Oder warum ich jetzt meine, dass wir bereits bei der Phase X angekommen sind. Oder dass die Projektlaufzeit ungefähr auf 3 Jahre sich belaufen wird. Und das sind eben so schlechte Zeichen, wenn dann nirgendwo irgendwelche Hinweise gegeben werden. Ein weiterer Punkt ist, dass man zum Beispiel in einer gut gepflegten Projektpipeline plötzlich Einträge sieht, so Cluster, und das sind dann auch so gerade Werte. Das habe ich jetzt schon öfter erlebt, dass man dann runterscrollt und plötzlich sieht man so, okay, hier hat jemand jetzt nochmal ordentlich was reingeplagt und einfach gesagt, so, und diese 5 Projekte kommen auch noch. Und jeweils mal mit einem richtig hohen Betrag rein und mit schon einem relativ mittelstarken Gewichtung, sodass die sich ordentlich auf den Gesamtwert der Pipeline auswirken. Auf solche Cluster sollte man unbedingt achten, denn es ist schon auffällig, dass dann plötzlich kurz bevor der Verkauf des Unternehmens ansteht oder die Bewertung, sagen wir mal erstmal, dann plötzlich die Pipeline so groß geworden ist. Der nächste Punkt, der sich auch ein bisschen auf die Frage der Dokumentation bezieht, ist, wer ist eigentlich der Verantwortliche für diese Pipeline? Also wer soll diese Pipeline pflegen und hat diese Person auch das letzte Wort? Ein Punkt wäre zum Beispiel, dass man sich anschaut, wird zu bestimmten Zeitpunkten diese Pipeline mal durchkämmt und werden Altlasten rausgeschmissen, werden bestimmte Annahmen korrigiert oder aktualisiert? Ja klar, das ist alles Arbeit und nicht jede Projektpipeline ist 1A gepflegt, aber dennoch sollte zumindest jemand da sein, der sich darum kümmert. Und im besten Fall gibt es auch einen Versionsverlauf dieser Pipelines, dass man sich das mal anschauen kann, wie denn eigentlich die Pipeline sich im Laufe der letzten paar Monate entwickelt hat. Ja, was sollte man jetzt eigentlich hinterfragen und was ist der erste Ansatzpunkt bei einer Post-M&A-Investigation? Generell sollte man nicht annehmen, dass das alles immer mutwillige Manipulationen sind. Natürlich gibt es mutwillige Falscheinträge und Doppeleinträge. Es gibt aber auch Doppeleinträge, die aus Versehen passieren. Vor allen Dingen, wenn Pipelines aus verschiedenen, sagen wir mal, Untergesellschaften aggregiert werden. Da kann das schnell passieren. Man muss verstehen, dass bei den Pipelines oft Optimismus und Überoptimismus eine sehr, sehr große Rolle spielen. Man neigt dann dazu, dass man die pessimistischen Szenarien ausblendet und nur das Optimum sieht. Vor allen Dingen, weil man sich in einem Zirkel bewegt. Das heißt, die Personen, die dort eben die Deals eintragen, das ist eben auch sehr belohnt. Die werden unter Umständen sogar incentiviert dadurch, dass sie eben viele Leads ranschaffen und viel in die Pipeline reinbringen, um eben den Umsatz anzutreiben. Die haben natürlich ein Interesse daran, dass diese Pipeline immer dicker wird. Dann haben die Leute, die das Unternehmen verkaufen und ganz aktiv auch an dem Verkaufswert partizipieren, also Geschäftsführer, Gesellschafter und alle anderen, die irgendwie an dem Deal dann monetär beteiligt sind, die haben ein Interesse daran, dass da ein möglichst hoher Gesamtumsatz oder potenzieller Gesamtumsatz in dieser Pipeline steht. Also ist möglicherweise der Wille dazu, das Ding aufzuräumen und ganz kritisch zu hinterfragen, der ist möglicherweise nicht besonders groß. Also ist nicht immer zwangsläufig eine Inflation der Pipeline gleichbedeutend mit einem direkten Betrug, sondern das ist häufig geschuldet durch Optimismus und Druck von außen und einer fehlenden Skepsis. Betrügerisch wird es erst dann, wenn man sieht, dass dort Einträge vorgenommen wurden, die jeglicher Grundlage entbehren. Also irgendwie so ein Cluster von Projekten, die irgendwie vorher nie aufgekreuzt sind, wo man auch keine Kommunikation zu hat, wo es keine Dokumentation darüber gibt und aus denen relativ schnell auch ersichtlich wird, dass das eben nur dem Zweck dient, diese Pipeline aufzublähen. Oder dass man sieht, plötzlich wurden wieder Projekte, die eigentlich schon mal rausgeschmissen waren bei einer Aufräumauktion, wurden alle wieder reingenommen und die Pipeline ist plötzlich dreimal so dick. Und da sind wir auch schon am Ende der Folge angelangt. Natürlich gibt es noch zahlreiche Methoden, wie so eine Projektpipeline aufgebläht werden kann und das Ganze lässt sich so oder so ähnlich auch auf eine Deal-Pipeline übertragen. Also wenn man sagt, man hat eine Pipeline, bei dem es um M&A-Deals geht, das geht ganz genauso, da werden eben auch verschiedene Stages angenommen, aber so ähnlich auch angewendet im Baubereich zum Beispiel. Letztendlich ist das Interessante und auch Schöne aus Sicht eines Investigators, wenn man sich eine aufgeblähte Pipeline anguckt, dass man genau sehen kann, was für eine Story da verkauft wurde und was für eine große, tolle Zukunftsaussicht da eben gemalt wurde. Und kurz nachdem der Deal abgeschlossen ist, sieht man eben, was in der Realität tatsächlich daraus geworden ist. Und häufig ist die Enttäuschung dann groß. Mir hat mal ein Mentor gesagt, als ich noch im Startup-Bereich unterwegs war, dass Businesspläne natürlich was Schönes sind und die ganzen Zukunftsprognosen, die man da reinschreibt, aber das Gefährlichste ist, wenn man anfängt, den Quatsch zu glauben, den man da reingeschrieben hat. Und damit hat er, glaube ich, ganz schön recht gehabt und das gilt auch für diese Pipelines. Die sind gut, um eben ein bisschen abschätzen zu können, was so in der nächsten Zeit kommt und es ist auch wichtig, dass man immer daran arbeitet, dass viel in der Pipeline ist. Denn wer viel schießt, der trifft auch mal. Aber man sollte nicht Gefahr laufen, mit diesen Daten eben rumzuspielen und dafür zu sorgen, dass das Ganze besser aussieht. Denn am Ende fällt es einem auf die Füße und man kann am Ende eben doch nicht nur mit Bauchgefühl Vermögenswerte schaffen. Vielen Dank fürs Zuhören und Einschalten. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt, dann hinterlasst gerne eine Nachricht auf LinkedIn. Ansonsten teilt gerne diesen Podcast und wenn ihr selbst ein Thema habt, über das ihr gerne sprechen möchtet und von dem ihr glaubt, dass es hier in dem Podcast gut untergebracht wäre, dann meldet euch gerne bei mir. Ich freue mich immer, mit Gästen über spannende Themen zu sprechen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.